So, dann möchte ich mich sehr herzlich bedanken für die freundliche Einladung zu diesem Abend und auch die Begrüßung von meinem Freund Bernd Schirmacher. Ich habe sie sehr gerne angenommen und freue mich, an solch einem Abend beteiligt zu sein, der von einer christlichen Schule ausgeht. Wenn man so Familienvater ist und eigene Töchter hat, 4 an der Zahl in unserer Familie, auch wenn sie heute schon dem Schulalter etwas entwachsen sind, hat man das doch irgendwie alles mitbekommen, die Sorgen und Nöte eines Schülers, einer Schülerin aus unseren Jahren. Und ich muss hinzufügen, ich bin auch sonst ein wenig mit dem schulischen Leben, gerade auch dem Privatschulwesen, aktiv verbunden durch meine Mitarbeit im christlichen Jugenddorfwerk, zu dessen Präsidium ich gehöre und an manchen anderen Stellen. Es stimmt, dass ich Mathematiker bin, aber das, was heute Abend zu sagen sein wird, hat mit Mathematik gar nichts zu tun. Es braucht also niemand rot zu werden wegen schlechter Erinnerungen an seine eigene Schulzeit. Davon wird also nicht die Rede sein. Wenn wir über die heutige Lage in unserem Bildungswesen nachdenken, dann müssen wir im Grunde mit der erfreulichen Feststellung beginnen, dass es noch nie in unserem Land einen so hohen Bildungsstand gegeben hat wie jetzt. In den Grund- und Hauptschulen wird zum Teil Mengenlehre und Englisch unterrichtet. In den Realschulen haben wir moderne physikalische und chemische Laboratorien, Computer vielleicht in den Gymnasien, die manchmal ausgestattet sind, wie früher kleine Hochschulen es waren. Fantastische, moderne, oft attraktive Gebäude mit viel Glas und Beton sind errichtet worden. Das Bildungswesen ist auch sichtbar ganz anders in Erscheinung getreten als in früheren Zeiten. Und 15-30% der jungen Leute, hier in Hessen ja besonders viele, machen Jahr für Jahr das Abitur. Sie erreichen einen höheren Schulabschluss, als man es sich früher hätte träumen lassen. Noch zu meiner Jugendzeit war etwa die Möglichkeit, ein Gymnasium zu besuchen und eine Reifeprüfung abzulegen, ein Vorrecht, das auf 4-6% eines Altersjahrgangs damals beschränkt war. Wir haben heute mehr als 1 Million Studenten in unserem Lande an einer großen Anzahl von Universitäten und anderen Hochschulen. Und fast jeder Abiturient möchte gerne studieren. Die Neigung zu noch weiterführenden Bildungsgängen ist ungebrochen oder fast ungebrochen überall vorhanden. Man hat also in der Nachkriegszeit, in den 60er und 70er Jahren, so viele neue Hochschulen und Universitäten gegründet, von Konstanz bis Bochum und Bremen und anderswo, und hat so viele neue weiterführende Studienmöglichkeiten geschaffen, dass unser Land fast in dem Begriff steht oder stand, ein Land von Akademikern zu werden. Es gibt viel Bildungsangebote, eine Vielzahl von Schultypen, eine Vielzahl von Ausbildungsmöglichkeiten für weiterführende Berufe, sodass der Einzelne im Grunde, wenn er die Begabung und Leistungsbereitschaft mitbringt, oftmals wählen kann unter einer bunten Vielfalt. Es gibt kulturelle Fortschritte hier und da. In unserem Lande gibt es Literatur und Musik und Architektur und Malerei. Es gibt Fortschritte der wissenschaftlichen Forschung und hin und wieder sogar deutsche Nobelpreisträger nach einer Zeit des Rückgangs oder Stillstands auf diesem Gebiet. Aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Man muss, wenn man das so darstellt, auf der anderen Seite sogleich hinzufügen, dass wir sehr viele verhaltensgestörte Jugendliche haben. Etwa 25% der 14- bis 15-Jährigen schaffen den Hauptschulabschluss nicht in unserem Lande. Und das nicht etwa, weil sie dümmer geworden sind als ihre Eltern, sondern weil dahinter millionenfach zerbrochene Ehen, unglückliche Familienverhältnisse stecken, sodass viele heute schon als Kleinkinder jene psychischen Schäden und Verhaltensstörungen mitbekommen haben, aufgrund unglücklicher Verhältnisse, die sich, wie jeder Pädagoge weiß, in der Schule dann oftmals als schwere Lernstörungen ausgewirkt haben. Viele sind den Anforderungen nicht gewachsen, die mit weiterführenden Schulen und Studiengängen verbunden sind. Man hat sie gedrängt, für Formen der Schule und des Studiums, für die sie nicht begabt sind, für die ihnen Neigung und Interesse fehlen. Infolgedessen sind sie überfordert und klagen über Leistungsstress und über unzumutbar hohe Anforderungen. Viele, die sich quälen durch unsere höheren Schulen, tun dies im Grunde nur nachher mit dem falschen Umzehntelnoten beim Abitur, in der Hoffnung, dadurch den Zugang zu bestimmten überfüllten Studienfächern, wie zum Beispiel Medizin, sich zu erkämpfen. Weniger aus allgemeinem Interesse an dem Stoff und aus allgemeiner Neigung zu echter menschlicher Bildung. Viele junge Menschen machen sich Sorgen, und zwar zu Recht, über bevorstehende Prüfungen und Berufschancen. Denn in dieser Situation, in der man vor 20 Jahren einen Bildungsnotstand künstlich herbeigeredet hat, in dieser Situation hat sich eine Verzerrung am Arbeitsmarkt ergeben. Ein Überangebot an jungen Akademikern, während auf der anderen Seite, wie die Vertreter des Mittelstandes ja wissen, so manches gute Handwerk über Mangel an qualifiziertem Nachwuchs klagt. Irgendetwas stimmt nicht in unserem augenblicklichen Bildungssystem. Ein Hauptirrtum besteht darin, dass man Bildung mit Ausbildung verwechselt hat und dachte, wenn jemand auf einem Gebiet viel weiß, wenn jemand auf einem Gebiet viel Sachkenntnis hat und gut ausgebildet ist, dass dies dann automatisch aus ihm einen gebildeten, einen verfeinerten, einen geistig orientierten und vielseitig interessierten Menschen machen würde. Bei dem Überangebot an Lehrinhalten ist in unserem Lande echte Bildung leider oftmals zu kurz gekommen, zumindest ist sie in den hinter uns liegenden Jahrzehnten Mangelware geworden. Wahre Bildung eines Menschen lässt sich nämlich nicht an den papierenden Titeln und Zeugnissen ablesen, die er vielleicht in seiner Schublade aufbewahrt. Wahre Bildung eines Menschen ist eine Frage der Ziele, auf die hin er geformt worden ist. Denn das müssen wir uns vielleicht neu ins Gedächtnis zurückrufen. Bildung ist nicht das Hineinpfropfen von Wissensinhalten in widerstrebende Gehirne, sondern Bildung im besseren Sinne des Wortes ist die Formung eines Menschen, sodass etwas Wertvolles aus ihm wird. Bildung ist die Formung, die geistige, die emotionale, die leibliche, die Persönlichkeitsformung eines Menschen auf ein Ziel hin. Hier war ja der Hauptirrtum jener antiautoritären Bewegung, die in den 60er und in den frühen 70er Jahren so viel von sich reden machte. Dass man meinte, der Mensch würde sich von selbst entfalten, wenn man nur alle Zäune ihm fernhält, alle Verbote, alle pädagogischen Einflussnahmen durch Autorität, wenn man dem Kleinkind im Kindergarten die Möglichkeit geben würde, sich völlig frei und ohne Eingreifen der Erwachsenen zu betätigen. Und dann würde angeblich der Mensch so aus innen heraus die richtige Bildung finden. Man glaubte, dass das Fehlen von Zwängen, von Regeln, von Vorschriften, das Fehlen von Gehorsam bei der Erziehung von Kindern eine gute Voraussetzung für echte Bildung wäre. Und daraus ist nichts geworden. Das ganze Modell ist in sich zusammengefallen und hat zum Teil, als dann in den antiautoritären Kindergärten in West-Berlin und anderswo sich die Unfälle häuften und die schweren Körperverletzungen und die Nervenzusammenbrüche, da hat dieses Modell dann an Anhängern verloren. Und manche, die in gutem Glauben als junge Pädagogen ausgebildet worden sind und vorübergehend dieser Ideologie angehangen haben, haben dann bitteres Lehrgeld bezahlt, wenn sie im Klassenzimmer, wenn sie in Jugendorganisationen nun vor der Frage standen, diese antiautoritäre Erziehung in die Praxis umzusetzen. Dort, wo keine Ordnung mehr bestand, so in den Wohngemeinschaften jener Studentenkreise um Dutschke und wie sie alle hießen, dort ist dann nach wenigen Jahren das Chaos ausgebrochen, sodass keiner mehr sich auf den anderen verlassen konnte und ein geordnetes Zusammenleben nicht einmal innerhalb linksradikaler Organisationen im eigenen Kreise mehr möglich war, geschweige denn ein positiver Einfluss auf die ganze Gesellschaft, die man doch auf ganz neue Ziele hin reformieren wollte. Aber das war nicht der einzige Irrtum in der Pädagogik der hinter uns liegenden Jahre. Es hat auch die Auffassung gegeben, man brauche nur sehr viel Sachwissen dem einzelnen Schüler und Studentin mitzugeben. Möglichst viel hineinpacken in die einzelnen Unterrichtseinheiten, möglichst viele Fächer auf möglichst hohem Niveau unterrichten und dann würde daraus ein Volk von Gebildeten entstehen. Ich bin der Letzte, der Sachwissen belächeln oder abwerten würde. Auch Sachwissen ist Mangelware und wird benötigt. In einer Gesellschaft, in der es oft schon verpönt ist, sich auf Spezialgebiete intensiv zu konzentrieren und stundenlang, halbe Tage lang vielleicht hinter Büchern zu vergraben. Aber eins müssen wir wieder lernen: Sachwissen allein macht den Menschen nicht gebildet. Wir haben viele Experten in unserem Land mittlerweile, die auf sehr kleinen Sachgebieten Spezialisten sind und denen der Durchblick fehlt und die einfachsten Kenntnisse fehlen, wenn es sich vielleicht einmal um Fragen handelt, außerhalb ihres beruflichen, eng umgrenzten Fachgebietes, um Fragen, die uns gemeinsam auf den Nägeln brennen, um politische Fragen, um geistige Fragen, um Wertfragen, um ethisch-moralische Fragen. Bildung, das haben die Pädagogen früherer Jahrzehnte zum Teil besser gewusst. Bildung muss Formung der Persönlichkeit sein. Sie muss den Menschen befähigen, sich allgemein in der Welt zu orientieren, über ein einzelnes Fach oder Berufsfeld hinaus. Sie muss dem Menschen Werte vermitteln, sie muss ihm ein Urteilsvermögen aufgrund von Sachkenntnis nahelegen, das ihn befähigt, ein Vollerwachsener, ein Mensch mit Durchblick in seiner Zeit zu sein. Man müsste in diesem Zusammenhang neu lesen, was Eduard Spranger, was Theodor Litt, was Pestalozzi zu diesem Thema in ihrer Zeit gesagt und geschrieben haben. Aber auf unsere Zeit bezogen möchte ich eigentlich nur vier kurze Thesen entfalten, die mit dem Bildungsziel und dem Lebensziel für unsere junge Generation zusammenhängen. Erstens, Bildung soll dem Menschen helfen, sich selbst zu finden. Identitätsfindung ist notwendig. Der Mensch soll heranreifen, sodass er eines Tages sich selbst verstehen und sich selbst im Zusammenleben mit den anderen irgendwie finden und festigen kann, dass er das entfaltet, was die Psychologen Ich-Stärke nennen. Statt unselbstständig zeitlebens von anderen manipuliert und hin und her geschoben zu werden. Zu solcher Selbstfindung braucht das Kleinkind die Nestwärme und die liebevolle Zuwendung von Vater und Mutter. Braucht das Kleinkind, braucht das heranwachsende Schulkind Liebe, Verständnis, Geborgenheit, sehr viel mehr als teure Spielsachen in allzu großer Zahl und die jene Form von Schokolade, die man ihm dann kiloweise irgendwie auf den Tisch legt. Das Kind braucht, um Mensch werden zu können, jenen Prozess der Reifung, bei dem es zunächst, wie die Natur es nun einmal vorgesehen hat, ganz eng mit der Mutter verbunden ist, schon vor der Geburt und in den Monaten danach. Und dann in dieser überschaubaren Einheit, die eben eine Familie sein muss, im Wechselverhältnis von Vater und Mutter lernt, was echte, liebevolle Autorität ist. Ein Kind braucht die Geborgenheit, bei der Mutter und Vater Zeit finden, dieses Kind auf den Arm zu nehmen, liebevoll auf das Kind einzugehen, an seiner Entwicklung freudig Anteil zu nehmen. Und wo der Weg zur Eigenverantwortung, zur Mündigkeit eines Menschen, führt eben nicht darin, dass man ihn als Kleinkind oder als Schüler in zu frühen Entwicklungsphasen in die Einsamkeit stößt und ihn vorzeitig zwingt, Verhaltensweisen des Erwachsenen vorzutäuschen, die seinem Entwicklungsstand nicht angemessen sind. Durch Liebe und echte Autorität gegenüber dem Kleinkind und vor allem durch überschaubare, geordnete Lebensverhältnisse entsteht eine Atmosphäre, in der erfahrungsgemäß junge Kinder dann auch wachsen und normal reifen können. Und solche Ich-Findung vollzieht sich dann in einer guten Schule, in der Auseinandersetzung mit den dort gebotenen Fächern und geistigen Inhalten, sodass einer zunächst Inhalte in sich aufnimmt, kindgemäß, pädagogisch aufbereitet, allmählich voranschreitend und doch nach und nach selbstständig genug wird, um mit ihnen souveräner umgehen zu können. Zu einer Stellungnahme, zu einer Kritik am einen oder anderen Themenbereich geht dann dieser Prozess der autoritätsgebundenen Art des Wachstums und der Informationsaufnahme voraus. Und dann ein zweites. Bildung soll die besten Fähigkeiten entfalten, die dem Menschen gegeben sind. Der Mensch hat ja mehr als jede Blume in sich keimhaft die Anlagen zu einer Entfaltung, sodass nach und nach etwas Gutes, Ganzes aus ihm wird. Jeder Einzelne ist von Gott ja doch so angelegt und geschaffen, dass in ihm Gaben schlummern, die entfaltet, erweckt, vollendet werden sollten. Der Mensch braucht, um Mensch im Vollsinne zu werden, diesen Bildungsprozess, der ihm die Möglichkeit gibt, die besten Anlagen, die in ihm stecken, wirklich entwickeln zu können. Dazu gehört der Geist, der uns Menschen in der Art, wie er uns gegeben ist zumindest, vom Tier unterscheidet, also das Denkvermögen, das den Menschen auszeichnet. Und das Denken eines Kindes ist formbar und voller Fähigkeiten, wenn es frühzeitig in die richtigen Kanäle gelenkt wird und nicht abgestumpft wird, wenn das Kind nicht die natürliche Neugier dadurch verliert, dass ihm als Dreijährigem gesagt wird, frag nicht so dumm, das begreifst du erst später. Eltern, die einen Sinn haben für die inneren Entwicklungsgesetze ihrer Kinder, freuen sich über jede Frage, die das Kind stellt und dosieren ihre Antworten so, dass jede Antwort praktisch die nächste Frage geradezu heranreifen lässt. Und sie freuen sich, wenn dieses Kind zeitlebens als erwachsener Mensch jene natürliche Neugier beibehält, die zur Entfaltung unseres Denkens so dringend notwendig ist. Negativ ausgedrückt, manche von uns sind im Alter von 18 oder 20 Jahren oder gar schon früher geistig stehen geblieben und haben nichts wesentlich Neues mehr hinzugelernt, als sie dem Zwang von Schulen und Ausbildungsstätten einmal entronnen waren. Der Grund liegt oft darin, dass die Entwicklung des menschlichen Intellekts frühzeitig blockiert wurde durch fehlendes Verständnis in der allernächsten Umgebung, vielleicht in Elternhaus und Schule oder anderswo. Auf der anderen Seite beobachten wir, wie gut sich manchmal Kinder in jungen Jahren entfalten, wenn sie eine sie wirklich liebende Mutter zu Hause haben und einen Vater, der wirklich auch neben seinem Beruf auf dieses Kind eingeht. Die Anregungen im Detail brauchen nicht unbedingt aus dem Elternhaus zu stammen, wohl aber das Verständnis für die Begabungen eines Kindes und für seine manchmal ja ganz absonderlichen und individuell geprägten Interessengebiete. Das Denken hat viele Seiten. Das anschaulich-praktische Denken, das später bei der Pubertätszeit einsetzende Abstraktionsvermögen, also die Fähigkeit, aus einer Fülle von getrennt liegenden Einzelerscheinungen zusammenfassende Schlüsse zu ziehen. Etwas, was gute Eltern und Lehrer mit dem Kind in angemessenem Umfang einüben und entfalten helfen. Zum Geist gehört der Umgang mit der Sprache, der Muttersprache und der einen oder anderen Fremdsprache, deren ästhetische und praktische Details es zu entdecken und zu erfühlen gilt, um sie anschließend zu beherrschen. Zum Denken, zur Entwicklung des Geistes gehört das musische Empfinden, das ästhetische auf den verschiedensten Gebieten. Mehr steckt in den Kindern an Anlagen und Möglichkeiten, als wir normalerweise auch auf diesem Gebiet wahrnehmen. Es ist erfreulich, an einem Abend wie dem heutigen so manches zu hören und zu sehen auf dieser Bühne, was Kinder in jungen Jahren auf musischem Gebiet erfüllt, praktiziert, verstanden haben und dann ausüben. Zur Bildung eines Menschen gehört die leiblich-körperliche Seite. Der Sport, richtig verstanden, nicht als Dressurakt für Olympialeistungen, sondern als Einübung im Umgang mit der eigenen Motorik und Leiblichkeit. Die Entwicklung von bestimmten Handfertigkeiten, die Gewandtheit im manuellen Umgang mit den Dingen des heutigen technisierten Lebens. All dies gehört im Grunde mit zur Entfaltung der Fähigkeiten, die ein Mensch von Gott mitbekommen hat. Und Bildung sollte sie alle im Auge haben. Bildung kann im Grunde gar nicht umfassend, gar nicht global genug sein, will sie den Anlagen eines Menschen gerecht werden. Und dann ein drittes. Bildung soll den Menschen gemeinschaftsfähig machen. Der Mensch ist, wie die Griechen sagten, ein Zoon Politikon, ein auf Gemeinschaft angelegtes Lebewesen. Gemeinschaft ist nicht nur gut für den Menschen und lebensnotwendig für seine Menschwerdung, sondern sie ist auch notwendig und mitgegeben Nicht nur, wenn man in einem dicht besiedelten Land lebt wie unserem, sondern an jeder Stelle der Menschheit lernen wir es ja kennen, dass wir zusammenleben in überschaubaren Gemeinschaften und dann in sehr viel größeren, wo die Belange und Interessen des einen manchmal im Konflikt stehen mit denen des anderen. Und überall sind Regeln notwendig, um Chaos in der Gemeinschaft zu vermeiden. Wie kommt es, dass manche zeitlebens nicht gemeinschaftsfähig werden, sondern immer Konflikte heraufbeschwören, wo sie mit einem oder fünf oder tausend Menschen konstruktiv zusammenleben müssen? Manche haben in der Kindheit das Pech, keinen echten Partner zu haben, keine Geschwister, keine gleichaltrigen Spielkameraden, keine überschaubare Familienordnung, keine Jugendgruppe oder dergleichen, wo man das Zusammenleben mit Einschluss der Konflikte frühzeitig lernen konnte. Manche haben es daher schwer, wenn sie die Urkonflikte, die es da so gibt, nicht als Zweijährige oder Fünfjährige durchexerziert haben, wenn sie dann 20 Jahre später zum ersten Mal hart auf hart mit anderen aneinander geraten und dann erst diese ganze Lebensbewältigung zur Lösung von Konflikten nachholen müssten, oftmals zu einer Zeit, da es menschlich gesprochen bereits zu spät ist. Manche bleiben zeitlebens voller Spannungen oder in sich gekehrt, introvertiert, wie die Fachleute sagen, das heißt nicht fähig, aus sich herauszugehen und Gemeinschaft zu stiften. Der Mensch aber braucht die Gemeinschaft mit den anderen. Er braucht genauer gesagt einen Sinn für Verantwortung. Verantwortung für die Menschen um sich herum, für die Gemeinschaften, in die er hineingestellt ist. Zur Bildung gehört die Fähigkeit, dem anderen zugewandt zu sein, die Belange des anderen mir zu eigen zu machen, Einfühlungsvermögen zu entfalten für das, was den anderen bewegt und die Frage, was ich zu seiner Förderung beitragen kann. Zur Gemeinschaftsfähigkeit wird in einer guten Schule sehr vieles geleistet, wenn den Schülern nahegebracht wird, worin der Sinn der einzelnen Gemeinschaftsformen besteht. Familie, Kommune, Staat und warum sie von Gott gewollt sind und warum die Würde des einzelnen Menschen auch den Respekt vor der Würde des anderen und die Anerkenntnis der Institutionen verlangt. Zu echter Bildung gehört ein Wertbewusstsein, das den Wert solcher Gemeinschaften, die jedoch erst im Laufe von Jahrtausenden nach und nach entstanden sind, hoch genug veranschlagt, um nicht in Konflikten mit der Gemeinschaft die eigenen Neigungen und Meinungen höher zu bewerten und zu ihrer Durchsetzung womöglich anderen Schaden zuzufügen. Bei den Massendemonstrationen auf den Straßen in unserem Jahrzehnt und den gewalttätigen Ausschreitungen gegen unseren Staat und seine Institutionen spürt man körperlich, was alles versäumt worden ist bei jungen Menschen, wenn sie erst 20 Jahre sind und noch nicht wissen, nicht einmal theoretisch, warum es einen Staat und eine Gerichtsbarkeit geben muss und warum der Einzelne nicht befugt ist, das, was er privat für gut und für böse hält, zum Maßstab seines gewalttätigen Handelns zu machen. In einer guten Bildung ist dem Menschen in jungen Jahren das Verantwortungsbewusstsein für das Ganze vermittelt worden, sodass er der Gefahr enthoben ist, zeitlebens um die eigene Achse zu kreisen und seine jeweiligen Neigungen oder Begeisterungen oder auch Hassgefühle als Maßstab für sein Verhalten gegenüber der Gemeinschaft misszuverstehen. Und dann ein viertes. Bildung soll zur aktiven Teilhabe
an der vorhandenen Kultur und Zivilisation befähigen. Bildung ist also in ihrem Ansatz niemals zu beschränken auf ein kleines Fachgebiet, was wir zur Berufsausübung vielleicht benötigen, sondern sehr viel mehr. Sie soll uns dazu fähig machen, die Zeit, in der wir leben, zu verstehen. Gute Tageszeitungen zu lesen und zu begreifen. Die Kultur nicht nur vom Hörensagen zu kennen. Und uns als aktive Teilnehmer der Zivilisation zu verstehen, in die wir hineingestellt sind. Daher gehört zu echter Bildung ein Verständnis der Geschichte, in der wir ja nur einen kleinen Abschnitt von 60 oder 80 Jahren vielleicht in unserer eigenen Lebensspanne überblicken. Aber wenn die Gebäude, die wir sehen, und die Strukturen, die politischen Strukturen, in denen wir uns vorfinden, viel älter sind zum Teil als unsere eigene Lebensspanne, dann ist es notwendig, die Geschichte zu kennen, die sie geprägt hat, und sei es auch nur, um für uns selbst die Fehler zu vermeiden, die andere vor uns in der Geschichte begangen haben. Es war sehr aufschlussreich und deprimierend, als bei der ganzen Tendenz der Neuen Linken und der antiautoritären Erziehung und der Studentenrevolte in den späten 60er Jahren, als damals bei einer Bildungsreform, die manche anstrebten, die Abschaffung des Geschichtsunterrichtes gefördert wurde, zumindest sollte der Schüler nicht belastet werden mit Dingen, die weiter zurückreichen als bis ins 19. Jahrhundert. Und man wollte sozusagen einen neuen Menschen schaffen, so als ob wir auf diesem Planeten Neuankömmlinge wären, die nicht eine bestimmte geschichtlich gewordene Situation vorfinden. Diese Geschichtslosigkeit treibt heute bereits die merkwürdigsten Blüten. Man erlebt, zum Beispiel bei der Diskussion um die Friedensfrage oder um andere Fragen unseres Tagesgeschehens, dass die Leute die Geschichte nicht kennen, die politischen Systeme nicht kennen, dass sie keinen Vergleichsmaßstab haben für verschiedene Arten von Übeln, die es in der Welt gibt, und dann irgendwo West und Ost oder Nord und Süd miteinander gleichsetzen an Stellen, wo bei etwas schärferer geschichtlicher Betrachtungsweise himmelweite Unterschiede in Betracht zu ziehen wären. Teilhabe an der vorhandenen Kultur, das verlangt Bejahung der geschichtlichen Situation, in der wir stehen. Dankbarkeit dafür, gerade in diesem Zeitabschnitt geboren zu sein und gerade in diesem Teil der Geschichte heranzuwachsen. Das verlangt einen globalen Ausblick, der schließlich doch dazu führen soll, dass wir die Welt als Ganzes betrachten und nicht sozusagen unseren Schrebergarten und die dort so verdorbenen Salatköpfe schon als das Ganze ansehen. Oftmals sind ja auch die politischen Stellungnahmen heute deswegen so falsch und so schädlich, weil sie aus dieser übertrieben provinziellen Betrachtung kommen, wo der Einzelne, womöglich die ganze Welt, nur durch die Brille seiner privaten Vor- oder Nachteile sieht. Teilhabe an der Kultur. Das heißt Bejahung auch des technischen Teiles unserer Zivilisation, der doch nicht wieder zurückzunehmen ist, so wie die Geschichte nun einmal verlaufen ist, sondern verstanden werden muss im Hinblick auf die Werte, um die es dabei geht. Ein Verständnis der Newtonschen Mechanik ist Voraussetzung dafür, im Zeitalter der Raumfahrt die Bahnen von Erdsatelliten oder Mondfahrzeugen zu verstehen. Und auch das gehört mit zu echter Bildung. Wir sprachen davon, dass Bildung nicht dasselbe ist wie Ausbildung. Und doch haben beide etwas miteinander zu tun. Ein Beruf, zu dem ja eine Berufung gehört, verlangt auch gründliche Kenntnisse der Dinge, die dort erforderlich sind. Sie müssen nur eingebettet sein in eine viel allgemeinere Bildung. Nicht zu früh im Leben eines jungen Menschen darf die Berufsausbildung, die Spezialausbildung beginnen. Und wenn sie beginnt, muss darüber hinaus neben ihr jene allgemeine Bildung weitergehen. Also das, was die französischen Pädagogen immer Éducation permanente, lebenslange Weiterbildung nennen. Wir brauchen gute Fachkräfte in fast allen Berufen. Und wer das Problem der Arbeitslosigkeit heute mit diesen 2,6 Millionen genauer im Detail analysiert, der wird zugeben müssen, auch wenn es nicht populär ist, das sehr laut zu sagen, dass in so manchen Fällen das Fehlen von Fachkenntnissen und von Flexibilität, Anpassungsfähigkeit an ein neues Berufsbild, dass manchmal die fehlende Bereitschaft, sich an einem neuen Wohnort einzugewöhnen, sich umschulen zu lassen, dass solche Bildungsmängel auch, wenn auch natürlich nicht in allen Fällen, mit Ursache der Arbeitslosigkeit sind. So viel zu den Fragen nach dem Wesen der Bildung. Wir verstehen, dass all das nur möglich ist, wenn Bildung auf ein Ziel hin ausgerichtet ist. Das Ziel muss klar sein. Nun wäre es jetzt von Interesse, die verschiedenen Bildungsziele, die im Laufe der Geistesgeschichte in den letzten 3 Jahrhunderten formuliert worden sind, der Reihe nach zu vergleichen und uns daran zu erinnern, dass man dort den vollkommenen Menschen, den wahrhaft humanen Menschen, den, der viel weiß, den wahrhaft religiösen Menschen im Sinne einer allgemeinen Weltreligion und andere Ziele schon angestrebt hat. Und ich weiß aus meiner Jugend, dass man aktive Führerpersönlichkeiten wollte, solche, die sportlich Überragendes leisteten und gleichzeitig die Fähigkeit hatten, andere sozusagen zu faszinieren und zu kommandieren. Es hat verschiedene, zum Teil auch verwerfliche Bildungsziele gegeben. Nur eins ist klar, ein Ziel braucht der Mensch für sein Leben. Ein Ziel, auf das hin man sich selbst als Erwachsener bewusst bilden möchte und bilden lassen will. Bei der Suche nach einem Bildungsziel ist es sehr leicht, die vorhandenen oder in der Vergangenheit gewesenen zu hinterfragen und zu erkennen, warum sie unzulänglich sind. Manche Pädagogen unserer Tage haben aus dieser Erkenntnis leider den falschen Schluss gezogen, man solle angeblich auf Ziele verzichten. Die Bildung solle keinerlei Werte vermitteln, sondern nur noch Sachwissen oder soziales Verhalten, Sozialisation andressieren. Dies aber wäre eine Art Kapitulation. Es wäre das Verhalten dessen, der sich aus Angst vor Hühneraugen sozusagen die Füße abhackt. Stattdessen ist es unbedingt notwendig, gerade aufgrund der jüngsten Erfahrungen mit falschen Bildungszielen und falschen pädagogischen Richtungen, uns klarzumachen, dass die Frage nach dem Bildungsziel richtig war. Nur die Antworten waren zum Teil vordergründig und falsch. Wenn der Mensch ein Ziel braucht, um auf dieses Ziel hin geformt und gestaltet zu werden, dann müsste es doch uns Intellektuellen im Grunde möglich sein zu begreifen, warum das Ziel nur von dem gesetzt werden kann, der uns Menschen geschaffen hat. Die Frage nach Gott ist doch, wenn man sie heute im Hinblick auf unsere Bildungsmisere stellt, keine rein theoretische, sondern eine, die uns auf den Nägeln brennt, und zwar Millionen von jungen Menschen, die sonst so ziellos umherlaufen und zum Teil Plaketten tragen, auf denen steht No Future, keine Zukunft. Jener Kirchenvater hatte recht, der davon sprach, dass ohne Divinität alle Humanität zur Bestialität wird. dass der Mensch, wenn er nicht auf Gott hin gebildet wird, zum Tier, zur Bestie verroht. Die Ausschreitungen des Hitlerstaates oder des Stalinismus mit ihren millionenfachen Grausamkeiten beruhten ja doch nicht auf einem Mangel an intellektuellem Wissen. So manche der führenden Kommunisten oder Nationalsozialisten waren im akademischen Sinne hervorragend gebildet. Sie hatten zum Teil Germanistik, wenn nicht gar Theologie studiert, oder wie Stalin ihre Karriere im Kloster begonnen und wie Goebbels. Nicht das Wissen hat gefehlt, sondern der Mensch hatte sich so weit von Gott entfernt, dass er die hohen Kräfte seines Verstandes missbraucht hat für böse, vernichtende, aggressive Zwecke mit den entsprechenden katastrophalen Folgen. Denn wir mit tiefstem Bedauern gesehen haben, wie ein Teil unserer studentischen Jugend zum Terrorismus abgesunken ist und versucht hat, mit Maschinenpistolen und auf grausame Art ihre Ideen durchzusetzen in unserer Gesellschaft, dann war da der Mangel, der darin so himmelschreiend zum Ausdruck kam, nicht ein Mangel an Bildung. Gudrun Enslin war hochgebildet. Sie hatte ein Stipendium der Studienstiftung des deutschen Volkes, wo nur 1%, das begabteste 1% der gesamten Studentenschaft in Frage kommt. Und Ähnliches ließ sich über die Intelligenz von Andreas Bader und anderen sagen. Aber ohne die Bindung an Gott, und das zeigt die Geschichte der 70er und der 80er Jahre ganz besonders deutlich, entartet der Mensch, vor allem der intelligente Mensch, zur Bestie, zum Tier. Die vielen Formen der Kriminalität, die heute begangen wird, aus idealistischen, aus politischen Gründen. Diese vielen Formen hängen damit zusammen, dass hier Menschen sind, die die Bindung an Gott nicht erlebt haben und deren Intelligenz sie daher, fast müsste man sagen, zwangsweise auf Irrwege geführt hat. Woher kommen die vielen Paradoxien in unserer heutigen Gesellschaft? Dass die Menschen, und zwar intelligente Menschen, sich erfreulicherweise einsetzen für die Erhaltung von Bäumen und von Robben, aber nichts dabei finden, wenn jedes vierte Kind in unserer Bevölkerung vor der Geburt im Mutterleib ermordet wird. So als ob die Menschen weniger wichtig wären als die Robben. Und die kalte Form von Intellektualität, die in Wirklichkeit sich nur hin und her treiben lässt im Zickzack der demagogischen Einflüsse von außen, führt dann dazu, dass man die Salatköpfe grüner machen und erhalten will, was ja lobenswert ist, und die Atemluft reiner machen will, was ja sehr zu begrüßen ist, aber dass man nichts dabei findet, dem Nächsten aus 80 Zentimetern Entfernung die Atemluft massiv durch nikotinhaltige, krebsfördernde Abgase zu verpesten. So unlogisch, so merkwürdig ungereimt ist der Zeitgeist von 1985 vor allem bei den intelligenten Menschen, soweit sie von Gott weit entfernt sind. Wir brauchen Gott, um zu wissen, welches Bild er vom Menschen hat. Wir brauchen die Antwort auf unsere Suche dort, wo Gott sie gibt, und wo es heißt, dass er uns Menschen nach seinem Bild geschaffen hat, dass wir eigentlich dazu berufen sind, und das ist die höchste Berufung des Menschen, Ebenbilder Gottes zu sein. Abbilder Gottes in menschlicher Gestalt. Echte Bildung ist nur so möglich, wie wir das auf den ersten Seiten der Bibel lesen, von der Menschwerdung des Menschen, nämlich dass er geschaffen wurde als Gesprächspartner, als Gegenüber Gottes. Verantwortung, das heißt ja, und das kann man an unserer deutschen Sprache so gut entnehmen, die Fähigkeit, Antwort zu geben auf einen, der mich anspricht, der mich anruft. Der Mensch ist das Wesen, das als einziges Gott gegenüber verantwortlich ist. Bildung ist nur möglich, in Verantwortung vor Gott. Und es ist erfreulich, dass manche unserer Bundesländer in ihren Schulgesetzen, wie zum Beispiel Baden-Württemberg in Paragraph 1 seines Schulgesetzes, von der Verantwortung vor Gott spricht als dem Leitziel aller schulischen Bildung. Natürlich ist ein Unterschied zwischen dem, was auf dem Papier stehen mag, und dem, was dann wirklich passiert. Anzustreben ist aber, dass in unserem Land Bildung begriffen wird als der notwendige Vorgang, durch den junge Menschen und dann auch älter gewordene dazu befähigt werden, sich von Gott in die Verantwortung nehmen und nach seinem Bild gestalten zu lassen. Ich hoffe, wir verstehen, dass diese Aufgabe nicht abgedrängt werden kann in einen kleinen Bereich der sogenannten Frömmigkeit. Die Verantwortung vor Gott ist an einer echten Schule, die sich von Gott dazu berufen weiß, nicht etwa ein Schnörkel, etwas, was man in den Religionsunterricht allein verlagern könnte. Ich weiß als Mathematiker, und meine Kollegen wissen das zum Teil als Physiker oder als Geographen oder als Germanisten, dass die Verantwortung vor Gott auf jedem Fachgebiet irgendwo sichtbar werden kann und sollte, wenn wir sie ernst nehmen. Es ist falsch zu sagen, weil das kleine 1x1 für den Christen und den Atheisten dasselbe ist und 7x8 bleibt 56, dass es deswegen nicht darauf ankommt, wer ein solches Fach unterrichtet. Vieles im pädagogischen Vorgang hängt davon ab, wie, in welcher Haltung, in welchem Verhältnis zum Schüler oder Studenten wir als Lehrende auftreten und ob man uns abspürt in jeder Vorlesung und jeder Unterrichtsstunde, dass wir aus Verantwortung vor Gott und Liebe zu den uns anvertrauten jungen Menschen unser Bestes zu geben versuchen. Und dass wir den kleinen Punkt, an dem wir im Moment vielleicht gerade sind, in einem komplizierten Unterrichtsziel und bei all den stofflichen Vorgaben, dass wir imstande sind, diesen kleinen Abschnitt einzugliedern in das Gesamtkonzept, Menschen zur Verantwortung vor Gott zu ermuntern und diese Verantwortung vorzuleben und ihnen dann Bildungsinhalte so zu vermitteln, dass der Einzelne weiß, ich werde dadurch befähigt, die Aufgaben in dieser Welt verbessert wahrzunehmen, die Gott mir gestellt hat. Wie ist solche Verantwortung möglich? Lassen Sie mich die Antwort darauf in der knappstmöglichen Form geben. Prägung von Gott soll vermittelt werden durch Menschen, die an ihn glauben. Und ich wünschte, wir hätten mehr Lehrerinnen und Lehrer und Professorinnen und Professoren in allen unseren Schulen und Hochschulen, die in den verschiedensten Fachbereichen die Verantwortung vor Gott aufgrund eigenen Glaubens wahrnehmen und die auch für solche Berufe eine echte Berufung von Gott empfangen haben. Es sehe vieles in der jungen Generation anders aus, hätten wir auch nur ein paar Prozent mehr solcher Lehrkräfte. Aber die Verantwortung vor Gott ist ja nicht ein ethisches Leitmotiv, das man sozusagen gedanklich sich zu eigen machen und dann praktizieren könnte. Eigentlich gehört dazu in jedem Fall die persönliche Betroffenheit. Also die persönliche Verbindung mit Gott, diese aber kommt ja nicht, und ich hoffe, es nimmt niemand daran Anstoß, wenn ich das so offen sage, durch die traditionellen Formen unserer überlieferten Frömmigkeit zustande. Keiner von uns wird dadurch Christ, dass er nun einmal im Abendland geboren ist, im Schatten von christlichen Kathedralen aufgewachsen und mit Bachmusik erbaut worden ist. Keiner von uns wird dadurch Christ, dass er statistisch gesehen bei der einen oder anderen Kirche oder sonstigen Glaubensgemeinschaft als Mitglied eingetragen ist. wenn wir von Bildung sprechen, Formung der Persönlichkeit, verstehen wir hoffentlich alle, dass wir dazu den Zugang zum lebendigen Gott brauchen in einer Weise, die viel persönlicher ist als die genannten äußeren Formen der sogenannten Christlichkeit. Wir brauchen Jesus Christus persönlich, als Lehrende, als Eltern, als solche, die Verantwortung tragen. Wir brauchen Jesus Christus in einer Form, die unser eigenes Leben erlöst. Wir brauchen die Verbundenheit mit Jesus Christus in einer Art, bei der unsere eigene Schuld vergeben wird, uns abgenommen wird. Und wer Schwierigkeiten haben sollte, Schuld in seinem eigenen Leben zu entdecken, der braucht sich ja nur als Vater oder Mutter oder gar als Lehrer zu versuchen. Und er wird sehr viel Stoff für solche Schulderkenntnis nach einigen Jahren finden. Wir brauchen Vergebung unserer Schuld, um weiterhin unsere Verantwortung vor Gott als Lehrende und Erziehende wahrnehmen zu können. Wir brauchen Jesus Christus so, dass unser eigenes Leben wirklich immer wieder neu von ihm gebildet, beeinflusst, beherrscht wird. Und ich weiß es aus eigener Berufserfahrung, dass dies einen Unterschied bedeutet, ob einer vielleicht aufgrund genialer fachlicher Begabung eine Wissenschaft vertritt oder ob einer vielleicht mit etwas weniger Genialität, aber echter Berufung von Gott aufgrund seines Glaubens an Jesus Christus dort steht. Der Umgang, der liebevolle Umgang mit den uns anvertrauten Menschen und Sachzusammenhängen ist ein anderer, wenn wir uns von Jesus Christus prägen lassen. Und wenn wir dann inhaltlich fragen, wie es dann mit dem Bildungsziel aussieht, so wird doch deutlich, Jesus Christus will die besten Gaben eines Menschen zur Verherrlichung Gottes einsetzen. Hier liegt ein Unterschied. In der Zielsetzung einer christlichen Schule und dem, was man normalerweise sonst vielleicht unter Bildung versteht. Viele sind interessiert daran, dass sie oder ihre Kinder Sachkenntnisse erwerben. Und sie haben dabei den Hintergedanken, damit das später sich beruflich in bare Münze verwandeln lässt, damit ein gut bezahlter Arzt, was ja heute immer so der geheime Wunsch ist, aus der Tochter oder dem Sohn wird, oder dann, wenn das nicht gelingen sollte, doch wenigstens ein Rechtsanwalt mit gutgehender Praxis. Manche sind an Bildungsinhalten nur interessiert, um dadurch sich selbst besser verwirklichen zu können. Aber auf Dauer hilft das nicht. Und wer erlöst ist, wer wirklich an Gott glaubt, der weiß auch, dass seine Gaben und Fähigkeiten nicht ihm selbst anvertraut sind als privater Besitz, sondern eine Verpflichtung bedeuten für die Verherrlichung Gottes in dieser Welt, eine Verpflichtung zum Dienst an anderen Menschen. Ich war ja mitbeteiligt bei jenem Modell, das unter der Bezeichnung Braunschweiger Modell manchen bekannt geworden ist, für die Förderung von Hochbegabten im gymnasialen Bildungsbereich, einer vernachlässigten Minderheit in unserer Republik, die im Unterschied zu den anderen Ländern der westlichen und östlichen Welt so wenig für die Hochbegabten getan hat, weil es Kinder gibt, die dann wegen ihrer ganz besonders hohen Intelligenz in der Schule nicht voll ausgelastet sind, zu kurz kommen, gehänselt werden von Gleichaltrigen, wenn ihre eigenen Fähigkeiten und Neigungen dem Alter um ein paar Jahre voraus sind. Und oft entwickeln sie schwere Verhaltensstörungen als Folge von missverstandener Hochbegabung. Aber bei diesem Modell und dem Versuch, ein Internat in einem Internat einen Sonderzug für Spitzenbegabte einzurichten, war eins für uns wesentlich, diesen Mädchen und Jungen vom ersten Tage an klar zu machen: Begabung ist niemals ein Anrecht auf Privilegien oder die Zugehörigkeit zu einer Elite, der man später einmal Machtpositionen zuschustern würde. Begabung ist in jedem Fall, mag es nun Spitzenbegabung oder durchschnittliche Begabung sein, ein Ansporn Gottes zum Dienst an anderen Menschen. Alle unsere Begabungen gehören nicht uns selbst, sondern sind anvertrautes Kapital, das wir zur Verherrlichung Gottes in dieser Welt einsetzen sollen und dürfen. Und seien wir sicher, man merkt es einem begabten Menschen an und einem, der in leitender Position irgendwo tätig ist, ob er dies beherzigt und verstanden hat, ob er sein Leben, so wie Johann Sebastian Bach, für den Ruhm, für die Ehre Gottes lebt oder, wie es andere Künstler tun, zur Selbstverherrlichung und Selbstdarstellung mit all den Konflikten. Es kommt darauf an, dass wir und unsere Kinder dies erfahren in möglichst jungen Jahren, was es bedeutet, sich von Gott führen zu lassen und dann die Frage der Berufsentscheidung und der späteren Tätigkeit und der Energien, die wir in der freien Zeit anwenden, davon leiten zu lassen, was wir im Auftrage Gottes zur Verwirklichung seines Willens mit diesen Gaben tun können. Es gibt im Leben der Erlösten einen Zusammenhang zwischen Gabe und Aufgabe, zwischen den Talenten von Gott und den Zinsen, die sie sozusagen bringen, wenn sie in seinem Sinne angesetzt werden. Zum Lebensziel des erlösten Menschen gehört es, im Auftrag Gottes Verantwortung für seine Mitmenschen zu übernehmen. Auch dies ist ein Merkmal der Menschenbildung, die von Gott ausgeht, dass wir keine Eigenbrötler, keine Individualisten werden dürfen. Wir sind von Gott eigentlich dazu berufen, Glieder einer großen Familie zu sein. Jener Familie, die in der Bibel als der Leib des Jesus Christus beschrieben wird. Und manche mögen das mit Gemeinde, andere vielleicht mit Kirche übersetzen. Gemeint ist aber mehr als nur, dass man auf Bänken am Sonntagvormittag anonym nebeneinander sitzt und dann wieder hinausgeht. Gemeint ist die echte lebensmäßige Zusammengehörigkeit derer, die mit Haut und Haaren an Jesus Christus hängen. Und eigentlich braucht jeder von uns diese Art der Nestwärme, der Verbundenheit mit anderen Glaubenden, um selbst seinem eigenen Auftrag von Gott in dieser Welt treu bleiben zu können. Durch solche Integration in die Familie Gottes gewinnen wir die Voraussetzung, die innere Kraft, um uns dann auch außerhalb dieses geschützten Bereiches in dieser Welt von Gott verwenden zu lassen, in Verantwortung für andere Menschen. Bildung sollte dazu befähigen, dass wir nicht danach fragen, welche Vor- oder Nachteile wir persönlich haben von dieser oder jener Rentenerhöhung oder anderen Formen der Sozialgesetzgebung oder sonstigen politischen Ereignissen. Viel wichtiger ist zu lernen, auf die Menschen zu achten, die um uns herum sind, und darauf zu achten, wo wir im Auftrage Gottes für andere Menschen und deren Belange Verantwortung zu übernehmen haben und zu deren Entfaltung und für Gerechtigkeit für solche Menschen und Menschengruppen eintreten, von denen wir selbst nicht betroffen sind, zumindest nicht begünstigt werden. Echte Verantwortung ist Mangelware. Wo sind heute die Menschen, die bereit sind, auf Zeit und Geld an den freien Abenden zu verzichten, wenn es gilt in der Gesellschaft, im Auftrage Gottes, im Elternbeirat oder an anderen Stellen in der Kommune, in der eigenen Stadt oder im Lande mitzuwirken, wenn es darum gilt, die Aufgaben in der Gesellschaft anzupacken, bei denen der Staat überfordert wäre, nämlich die vielen Formen der Hilfeleistung für notleidende Minderheiten und für Menschen, die dringend auf andere angewiesen sind. Man erkennt den Christen eigentlich daran, dass er fröhlichen Herzens im Auftrage Gottes in dieser Gesellschaft Verantwortung übernimmt. Es ist falsch zu meinen, man würde den Christen in erster Linie daran erkennen, dass er schwarz gekleidet ist, außerhalb der Gesellschaft, zurückgezogen, unter seinesgleichen ein Winkeldasein führt und dann gemächlich am Fernsehapparat sitzt und die Fußball-Länderspiele ansieht oder irgendetwas anderes, was ihm Spaß macht, während andere mit Einsatz von Geld und Zeit und Kraft sich die Hände schmutzig machen zum Wohle ihrer Mitmenschen. Es sollte nicht sein, nicht so sein, dass die Not um uns herum nur noch von Atheisten wahrgenommen und gelindert wird und dass wir, soweit wir fromm sind, vor lauter Frömmigkeit und Erwartung der Wiederkunft Jesu faul und unverantwortlich werden und dann noch die Welt getrost mit einer falschen Anwendung von Bibelsprüchen ihrem Schicksal überlassen, wo wir dazu aufgerufen sind, das Beste der Stadt zu suchen und tätig zu sein, bis der Herr wiederkommt in dieser Welt. Also auch hier entdecken wir manchmal Mangel an Bildung und mag es jetzt Mangel an biblischer Vorbildung sein, bei denen, die aus der Bibel immer nur bestimmte Klischees herausgelesen haben und immer nur das suchen, was sie in ihren eigenen Vorurteilen und in ihrer Bequemlichkeit zu bestätigen scheint. Und dann ein letztes. Zum Lebensziel des Glaubenden gehört die Teilhabe an der Herrschaft Gottes über die ganze Welt in seinem Auftrag. Auch die Schöpfung ist dem Glaubenden anvertraut. Macht euch die Erde untertan, sagt Jesus Christus. Und es sollte nicht irgendeiner politischen Partei alleine vorbehalten sein, sich für die Erhaltung der Lebensbedingungen auf unserem Planeten verantwortlich zu fühlen und womöglich noch mit falschen Mitteln oder mit falschen Zielen dieses gute Ziel zu kombinieren. Es sollte uns allen angetan sein, die Welt in Verantwortung vor Gott so zu beherrschen, wie es seinem Erhaltenden, seinem guten Willen entspricht. Auch dies ist ein Teil des Bildungszieles. Unser Leben wird sich dann so abspielen, dass wir auf privates Dasein verzichten. Und dass wir uns von Gott von morgens bis abends verwenden lassen, an 7 Tagen der Woche, um nach seinem Willen zu fragen, um ihm total und nicht nur auf Teilgebieten zu gehorchen. Echte Bildung wird darin bestehen, uns diesem Ziel jeden Tag einen Schritt näher zu bringen. Dann wird unser Bildungsziel und auch zugleich unser Lebensziel nicht als Ergebnis eigener Leistungen verwirklicht, sondern durch die Gnade Gottes uns allen geschenkt.